Heute erleben wir die Vergänglichkeit sehr stark. Kurs ist beinahe vorbei und unser Geist wird sich wieder in den Alltag begeben und dort all das wieder erleben, was er immer erlebt. Es wird interessant sein, ob er es anders erlebt. Der Alltag hat sich nicht geändert. Man kann mal schauen, ob sich der Geist geändert hat. Im Allgemeinen hat er sich geändert. Es hält aber nicht an. Er hat sich geändert, so im Allgemeinen auf eine Woche. Und dann, wenn man nicht sehr aufpasst, merkt man es gar nicht mehr. Alles ist so, wie es immer war. Dass es von außen so ist, wie es immer war, ist klar. Aber was ist innen? Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht wieder in die alten Muster verfällt, wo all das, was in der Welt vorgeht, nicht nur selbstverständlich ist, sondern sogar teilweise wünschenswert. Aufpassen. Ganz deutlich sehen. Wir haben 8 Helfer, Freunde in uns. Und die müssen wir alle 8 in Bewegung setzen, damit sie uns wirklich unterstützen können. Und wir müssen sie fast die ganze Zeit alle 8 in Bewegung setzen. So viel Unterstützung brauchen wir. Wenn wir das nicht tun, sieht alles genauso aus wie immer. Wenn uns das gefällt, na dann ist ja in Ordnung. Den meisten Menschen gefällt es nicht. Der erste Helfer, ganz wichtige Helfer, ist die Achtsamkeit, das Aufpassen. Auf sich selber aufpassen. Das ist nicht mühevoll, sondern das ist im Allgemeinen ein Gefühl der Befreiung. Die Achtsamkeit, vor allen Dingen natürlich auf Gedanken und Emotionsinhalte. Wenn so etwas nicht momentan vorhanden ist, auf dem Körper. Achtsamkeit ist sozusagen der Schlüssel zu einem neuen Lebensqualität. Wenn man die alte Lebensqualität zufrieden ist, dann soll man es bleiben lassen. Wenn man nicht ganz zufrieden ist, dann gibt es nichts anderes als Achtsamkeit. Die Achtsamkeit, die uns es ermöglicht, das Unheilsame mit dem Heilsamen zu ersetzen. Wenn wir das Ersetzen nicht als Unterstützung haben, dann ist es unmöglich, diesen Pfad überhaupt zu verfolgen. Ob etwas heilsam oder unheilsam ist, dürfte wohl jedem klar sein. Man kann natürlich auch Rechtfertigung benutzen. Solange man weiß, dass man Rechtfertigung benutzt. Jeder kommt in die Verlegenheit, Rechtfertigung zu benutzen. Aber die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass sie es tun. Es ging nicht anders. Oder ich sehe das ganz anders. Oder wozu soll denn das nötig sein? Oder ich bin ja so überfordert. Oder keiner hilft mehr. Alles Rechtfertigung. Sie mögen sogar stimmen, Aber sie sind absolut keine Entschuldigung. Sie sind nichts anderes wie Rechtfertigung. Wenn wir sie benutzen, und es ist anzunehmen, dass jeder sie hin und wieder benutzt, wissen, dass wir sie benutzen. Das ist das, was uns die Achtsamkeit beschert. Das Ersetzen ist nicht nur, dass wir Hass mit Liebe ersetzen sollen und Gier mit Gebefreudigkeit. Wir sollten zum Beispiel auch unsere geistige Trägheit mit Energie ersetzen, mit Willenskraft. Immer wieder. Gibt gar nichts Wichtigeres, als die Willenskraft in uns hochzubringen. Die Willenskraft für was? Fürs Gute. Das ist alles, was nötig ist. Immer wieder. Natürlich muss der Geist überlegen. Und diese Überlegungen, die Kontemplationen sind ganz wichtig. Es ist nicht immer einfach. Man könnte sagen, es ist immer schwierig. Wäre vielleicht richtiger. Hass mit Liebe zu ersetzen. Wenn sich jemand einredet, dass das nicht schwierig ist, dass er das ohne weiteres kann, dann würde ich dazu sagen, Fantasie. Aber man muss wenigstens versuchen. Und das kann jeder. Und wenn man dann merkt, dass das nicht so einfach geht, dass man jemanden, den man gerade sehr ablehnt, sich überärgert, dann zu lieben, so gibt es die Möglichkeit eines Zwischenschrittes. Und die möchte ich gerne jetzt noch erwähnen, als Hilfsmittel. Denn all das, was ich jetzt erwähne, sollen die Hilfsmittel für das tägliche Leben sein. Dieser Zwischenschritt ist folgendermaßen, dass wenn wir spüren, dass die Negativität oder auch die Begierde in uns sich breit gemacht hat und wir nicht in der Lage sind, den Hass mit Liebe zu ersetzen und nicht in der Lage sind, die Begierde entweder loszulassen oder mit Geben zu ersetzen, dann den Geist auf etwas ganz anderes richten. Die ganze Geschichte loslassen und sich an irgendetwas Schönes erinnern. Eine schöne Blumenwiese, ein plätschernden Bach, schneebedeckte Berge, ein schönes Musikstück, ein süßes Kind, was immer einem hilft, sodass der Geist sich beruhigen kann. Es ist nichts anderes wie eine Krücke. Aber schließlich brauchen wir jegliche Krücken, die wir finden können, um eines Tages sie alle wegzuwerfen. Das heißt also, wir benutzen diesen Zwischenschritt, dass der Geist sich beruhigt. Er geht weg von dieser hasserfüllten Denkweise, er geht weg von dieser begierdeerfüllten Denkweise und kümmert sich um etwas, was ihm angenehme Gefühle verschafft. Und dann gehen wir zurück und versuchen noch einmal, das, was negativ war, mit positiv zu ersetzen. Leider sind die meisten Menschen, auch die, die meditieren, sich nicht klar genug, was in sich in ihnen abspielt. Es wird derartig viel Ideen verwendet. Wie ich gestern schon sagte, ich liebe die ganze Menschheit und streite mich mit meinem Partner. Ne? Das ist ein typisches Beispiel dafür. Ich möchte warnen, in so etwas zu verfallen. Viel besser, sich zu erkennen und mal nicht ersetzen zu können, als sich überhaupt nicht zu erkennen. Achtsamkeit, auf sich aufpassen, die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das sind nicht nur Worte, das sind Erlebnisse. Wenn die Achtsamkeit kein Erlebnis ist, haben wir sie nicht praktiziert. Sie ist das Erlebnis des totalen Daseins im Hier und Jetzt, ohne Vergangenheit, ohne Zukunft, der Läuterungsprozess, der dadurch entsteht, und das klare Wissen um das, was in uns vorgeht. Der dritte Helfer ist die Wissensklarheit, von dem ich gesprochen habe und den ich erklärt habe. Es ist äußerst empfehlenswert, sich diesen Helfer immer zur Seite zu holen. Wir haben sie alle. Wieso benutzen wir sie nicht? Sie sind alle vorhanden in jedem Menschen, der denken kann. So sollte man sie ständig benutzen. Wissensklarheit. Wozu? Was ist der Zweck meiner Gedanken, meiner Worte, meiner Taten? Will ich mich selbst profilieren? Will ich mich anders zeigen, als ich wirklich bin, damit ich Anerkennung bekomme? Will ich irgendetwas erreichen? Oder was will ich überhaupt mit dem, was ich denke, sage oder tue? Und nachdem wir das ausfindig gemacht haben und gesehen haben, der Zweck, das heißt das Motiv, die Absicht, ist eine gute, dann habe ich die besten Mittel im Sinn, um diesen Zweck auszuüben. Oder gibt es bessere Mittel? Das ist vor allen Dingen gerade beim Sprechen ein sehr wichtiger Punkt. Denn man kann das Gleiche in verschiedener Art ausdrücken. Und auf der einen Weise kann es hilfreich sein und auf der anderen Weise kann es Ablehnung hervorrufen. Was sind die besten Mittel? Natürlich auch bei den Taten. Wie kann ich es tun? Wenn ich wirklich gute Absichten habe, wie kann ich diese guten Absichten verwirklichen? Ohne dass da irgendwelche Hindernisse in den Weg kommen. Habe ich beides untersucht, dann ist die dritte Frage, ist sowohl der Zweck als auch die Mittel im Dhamma? Das heißt, würde der Buddha es tun? Sehr interessant. Ohne Rechtfertigung. Nicht, wenn der so viel zu tun hätte wie ich, dann würde er es sicher tun. Oder wenn der so viel unangenehme Leute kennen würde wie ich, dann würde es bestimmt passieren. Würde er es tun? Ganz einfach. Und dann, wenn zu allen drei Ja gesagt wurde, damit weitermachen und am Ende sehen, habe ich den Zweck erfüllt, den ich im Sinn hatte? Und wenn nicht, warum nicht? Und im Allgemeinen liegt es natürlich daran, dass obwohl wir Ja gesagt haben zu dem Zweck, zu dem Mittel und zu der Reinheit, irgendwo es dennoch nicht so war. Weder war der Zweck rein, noch war das Mittel das Beste, noch war es innerhalb des Dhammas. Und das dann zu erkennen, ist ein sehr wichtiger Schritt. Da ist nichts mit Tadeln, dass man sich nun tadeln muss, weil man den Zweck nicht erfüllen konnte. Sondern erkennen, wieso ist das so gelaufen? Die Zusammenhänge erkennen. Ein intelligenter Geist kann Zusammenhänge erkennen. Das ist ein Zeichen von Intelligenz. und die Zusammenhänge erkennt. Und gerade hier ist das sehr wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen, weil sie es einem ermöglichen, nächstes Mal, wenn man wieder die Wissensklarheit benutzt, noch klarer zu sein. Achtsamkeit ersetzen und Wissensklarheit. Ohne die geht es überhaupt nicht. Wenn man die benutzt, jedes Mal, wenn man sich erinnert, hat man Zugang zu sich selbst. Und Zugang zu sich selbst bedeutet, dass wir das Dhamma in uns erleben und verwirklichen. Denn Dhamma ist Naturgesetz, Wahrheit. Nur wenn wir Zugang haben, können wir es erleben und verwirklichen. Und das ist der Sinn der Lehre, es zu erleben und zu verwirklichen. Natürlich gibt es noch andere Hilfsmittel, die auch von außen auf uns zukommen. Zum Beispiel, als erstes wollen wir mal an noble Freunde und noble Unterhaltung denken. Der Buddha hat diese beiden als das gemeinsame Abwehrmittel für unsere Hindernisse genannt. Unsere fünf Hindernisse haben alle eigene Abwehrmittel, eigene Arzneien, aber die allgemeine und gemeinsame Arznei für alle fünf sind die noblen Freunde und die noblen Unterhaltungen. Wir sprachen gestern Abend schon einmal davon, und um die Unterhaltungen noch etwas zu klären, das ist sozusagen die Nahrung für den Geist. Wir sind bestimmt alle daran interessiert, ganz richtigerweise, was für Nahrung wir unserem Körper zuführen. Wer würde schon giftiges oder schmutziges Essen zu sich nehmen? Keiner, der auch nur denken kann. Passen wir auf unsere Unterhaltung in der gleichen Weise auf? Sind wir gewillt, Unterhaltung, die nicht von einer noblen Idee durchzogen sind, abzubrechen? Oder, wenn wir fähig sind, sie auf ein anderes Gleis zu bringen? Oder machen wir immer schön brav mit, ohne überhaupt nach einiger Zeit zu merken, dass wir mitmachen? Auch da braucht man natürlich Achtsamkeit. Aber wenn wir uns daran erinnern, dass unsere Unterhaltungen Nahrung für den Geist sind, und genauso sind es die Medien, Nahrung für den Geist, wie wollen wir ihn ernähren? Wollen wir ihm Gesundheitsnahrung zukommen lassen, so wie man das so schön im Reformhaus kaufen kann für den Körper? Oder wollen wir weiter alles in uns hineinpacken, was im Umlauf ist? Glauben wir wirklich, dass das Richtige ist? Wieso können wir nicht etwas wählerisch werden? Wer ist schon alles, was im Umlauf ist? Kein Mensch. Man ist wählerisch. Man sucht sich's aus. Und keiner, der irgendeine Vernunft hat, obwohl es ihm vielleicht noch so gut schmeckt, isst nur Schokolade und Eiscreme. So unvernünftig ist doch kein Mensch. Kleinkinder möchten gerne, aber das haben wir doch wohl hinter uns gebracht. Etwas mehr wählerisch sein, was wir in uns hineintun an geistiger Nahrung. Die Medien, die Unterhaltung, die Bücher. Unterhaltungen sind beim Buddha sehr groß geschrieben. Medien gab es zu der Zeit nicht. Aber die Medien sind ja auch Unterhaltung. Also wir tun jetzt mal alles unter die Rubrik Unterhaltung. Und dann haben wir natürlich noch den Geist, der sich mit sich selbst unterhält. Das haben wir ja hier sehr gut ausprobieren können. Dem können wir ja auch mal mitteilen, dass wir gerne Gesundheitsnahrung hätten. Und vielleicht macht er mit. Er macht nicht immer mit, das ist klar. Aber das ist ja das Ersetzen. Dass er mit der Gesundheitsnahrung mitmacht. Also wenn wir Menschen kennen, die auch praktizieren und üben, und die Lehre des Buddhas lieben und verstehen, wenn wir uns mit denen über Dinge unterhalten, die uns auf unserem Weg helfen, dann haben wir noble Freunde und noble Unterhaltung. Wir brauchen deswegen nicht philosophisch oder psychologisch geschult zu sein. Wir brauchen nur uns selbst zu erkennen und wahrheitsgetreu uns mit diesem noblen Freund darüber unterhalten, was wir schon getan oder nicht getan haben, um den inneren Menschen zu läutern. Die Wahrheit ist dabei die wichtigste Freundschaftsbeweis. Wahrhaftig sein ist eine der großen Tugenden und unumgänglich nötig zur Selbsterkenntnis. Wirklich wahrhaftig sein, ohne Rechtfertigung. So ist es. Man muss sich nicht tadeln, man muss sich nur erkennen. Und wenn man sich innerlich erkannt hat, dann kann man was machen. Nun ist es so mit den noblen Freunden, wir alle haben Freunde und Freundeskreis, Bekannte. Das soll nun nicht heißen, dass wenn wir jetzt vom Kurs nach Hause kommen, wir bei den verschiedenen Freunden anrufen und sagen, weißt du, das geht nicht mehr so weiter, du bist mir nicht nobel genug. So soll das auf keinen Fall gemeint sein. Im Gegenteil, wir können lernen, der noble Freund zu sein. Und je mehr uns das gelingt, ohne Missionararbeit bitte, desto mehr ist es auch möglich, dass die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, einen gewissen Geschmack daran finden. Es bedeutet nicht, dass man ihnen nun erzählt, du musst unbedingt einen Kurs machen. Oder wenn du nicht meditierst, da ist überhaupt nichts zu machen. Und das hat keinen Sinn. Das Beste ist das Beispiel. Wenn jemand ein Beispiel an jemanden sieht, dann geht der Geist sofort darauf hin und sagt, der ist aber anders. Was hat denn der gemacht? Muss man fragen. Das ist dann der Auftakt einer noblen Unterhaltung. Wenn man den Unterschied an einem Menschen überhaupt nicht merkt, dann hat er wohl nicht sehr viel gemacht. Das Beispiel ist das Wichtigste. Natürlich auch sich darüber unterhalten, was von Priorität ist und nicht nur, was im Alltag geschieht. Aber man kann sich über die alltäglichen Dinge auch sehr gut unterhalten. Nur mit einer anderen Sichtweise. Weil eine andere Sichtweise den alltäglichen Dingen gegenüberbringt, so ist schon der spirituelle Pfad mit einbezogen. Die alltäglichen Dinge sind dann nicht mehr so erschöpfend, überfordernd, unangenehm. Sie sind nicht mehr das, was unbedingt funktionieren muss, sondern sie sind einfach. Und das ist auch eine Möglichkeit, im Alltag mit dem spirituellen Leben nicht auseinanderzufallen. Das Gleiche gilt, dieses Nicht-Auseinanderfallen dass der Alltag und das spirituelle Leben total separat sind. Das Gleiche gilt natürlich auch für unsere Möglichkeiten, wenn wir mit Menschen zusammen sind, immer wieder zu checken, kann ich sie lieben? Habe ich überhaupt ein Gefühl für die Leute? Oder bin ich froh, wenn sie wieder weg sind? Oder rede ich nur so lange mit ihnen, wie ich glaube, dass für mich ein Vorteil darin liegt? Irgendein Vorteil. Im Allgemeinen materieller, aber auch spiritueller. Will ich nur mit ihnen so lange zu tun haben, wie ich Vorteil von ihnen habe? Das ist auch eine wichtige Untersuchung. So dass wir die Konfrontation mit anderen Menschen, die wir ja im Alltag haben, als einen ganz wichtigen spirituellen Wachstum benutzen. Und das Gleiche unsere Unterhaltung. Und in diesen Unterhaltungen ziehen wir alles mit ein, was auf unseren Geist zustürmt. Wir können das ganz deutlich daran erkennen, dass wenn man einige Tage oder Wochen in einen Retreat sich zurückzieht, der Geist sich nicht mehr um die Dinge kümmert, mit denen er sonst beschäftigt ist. Er kümmert sich zwar um Dinge, aber nicht um das, mit dem er sonst beschäftigt ist. Er hat eine neue Ebene gefunden. Und so sieht das aus mit der Nahrung für den Geist. Eine andere Ebene finden. Dann gibt es natürlich die Kassetten. Da möchte ich auch etwas dazu sagen. Es ist unmöglich, sich alles zu merken, was man gehört hat. Daher sind die Kassetten sehr hilfreich. Aber wenn man dieselben Kassetten immer wieder hört, dann redet man sich am Ende ein, dass man es schon gemacht hat. Vorsicht. Es ist gut, sich zu merken, was da gesagt wird. Aber immer wieder checken. Abstellen die Kassette und checken. Habe ich das wirklich gemacht? Und wenn der Geist sagt, nein, nicht wieder anstellen, bis ich es gemacht habe. Wenn zum Beispiel da gesagt wird, ersetzen, na, habe ich es denn gemacht? Wann habe ich ersetzt? Was habe ich ersetzt? Womit habe ich ersetzt? Bei welcher Gelegenheit habe ich ersetzt? Und dann, wenn der Geist sagt, jawohl, gestern Abend war ich ärgerlich und habe das ersetzt, mit Gleichmut, weiterhören. Und wenn der Geist sagt, ich weiß gar nicht, wovon die Rede ist, nicht wieder anstellen. Diese Mechanik ist äußerst gefährlich. Und ich erwähne sie, weil ich sie erlebt habe. Bei Schülern. Nicht bei vielen, aber einigen. Dasselbe passiert bei Büchern. Genau das Gleiche. Da haben wir schon sogar eine Gewohnheit. Man liest ein Buch, wir haben ja alle schon hunderte von Büchern gelesen. Man liest ein Buch, findet es interessant, versteht, was drin steht, kommt zur letzten Seite, schlägt zu und tut es ins Bücherregal. Erledigt. Man erinnert sich knapp an den Titel. Fast nie an den Autor. Und was drin gestanden hat? Es ist möglich, dass man sich einen Satz merkt. Das ist mir schon öfter vorgekommen, dass Menschen einen Satz zitieren, der wichtig war. Aber mit Büchern über die Lehre wäre das eine Zeitverschwendung. Macht man genauso wie mit den Kassetten. Man liest ein Kapitel, höchstens. Dann, weil ja unsere Gedächtnisse so schlecht sind, macht man Telegrammstilnotizen auf ein Blatt Papier. Dann schaut man sich diese Telegrammstilnotizen an, die sich darum handeln, um das, wovon dieses Kapitel effektiv gehandelt hat. Versucht sie sich zu merken, aufzusagen, diese Telegrammstilnotizen, und dann zu üben. Und erst wenn man fertig ist mit dem sich erinnern, was da drin stand in dem Kapitel, wirklich es in sich verarbeitet hat und weiß, dass man bei jeder Gelegenheit es versucht zu üben. Nächste Kapitel. Natürlich dauert es eine Weile, bis man mit so einem Buch fertig wird, aber was ist die Eile? Wir haben ja gar keine Eile. Es handelt sich ja einzig und allein darum, den spirituellen Pfad in uns zu öffnen und weiterzugehen.